Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Erfurt, das ist nicht nur die Landeshauptstadt von Thüringen. Erfurt ist auch zu einem prosperierenden Verkehrsknotenpunkt im Zentrum von Europa geworden, mit einem Autobahnkreuz und dem Anschluss an eine ICE-Trasse. Fast so wie in der frühen Hochblüte der Stadt im Mittelalter. Damals war das thüringische Erfurt einer der ausstrahlungsstärksten Orte des Deutschen Römischen Reiches. Gelegen an den großen Fernstraßen, die Nord- und Südeuropa und den Osten mit dem Westen verbanden, entwickelte sich dort eine intellektuell und wirtschaftlich reiche Metropole mit einer bedeutenden jüdischen Gemeinde und einer der ersten Universitäten. Vergangene Woche trafen sich Historikerinnen und Historiker in Erfurt, um sich gemeinsam auf Spurensuche der frühen Stadt zu begeben. Eva-Maria Götz war dabei.
Diese Parzelle ist insofern immer so ein bisschen ein Vorzeigeobjekt, weil man es hier noch trotz der zahlreichsten Veränderungen und mancher Sachen, die wir auch gar nicht so ganz bis zum Ende klären können, hier ganz gut zeigen kann, wie diese Stadthöfe sind.
Dr. Barbara Perlich, Historikerin im Fachgebiet Bau- und Stadtbaugeschichte der TU Berlin, steht im Innenhof des Kulturzentrums Krönbacken in der Erfurter Altstadt. Einem Gebäude aus dem 12. Jahrhundert, an dem sich die großzügige mittelalterliche Wohnsituation bis heute ablesen lässt.
Das, was mit Kuria bezeichnet wird in Erfurt, hat so etwa eine Größe von 1100 bis 1200 Quadratmetern, soweit wir das sagen können. Und zu der Bebauung auf so einer Kuria gehört eben eine Kemenate, die hier wahrscheinlich gestanden hat, mit einem ursprünglich wahrscheinlich Holzbau, der bis nach vorne an die Straße rangeht. Beheizbarer Wohnbereich, große Halle mit Obergeschoss und dann auf der restlichen großen Parzelle diese ganzen Nebengebäude. Also wir haben irgendwelche Arten von Speichern, die große Latrine mit Abort, Brunnen.
Das Haus zum Krönbacken lässt noch heute ahnen, wie vermögend und fortschrittlich seine Erbauer und Bewohner um 1250 waren. Eigentlich kaum verwunderlich, waren sie doch Einwohner einer Stadt, die zu dieser Zeit bereits auf eine lange und aufregende Geschichte zurückblicken konnte.
Wir haben einen frühen Beleg für eine Fernverbindung West-Ost für die Zeit des 8. Jahrhunderts. Das ist schriftlich bezeugt. Da wird von einer Straße gesprochen, auf der Fernhändler aus dem Gebiet der Thüringer nach Mainz gezogen sind.
Sagt Dr. Pierre Fütterer, Historiker an der Universität Magdeburg. Die privilegierte geografische und klimatische Lage am Rande des fruchtbaren und von diversen Wasserstraßen gesäumten Thüringer Beckens machte den Ort schon vor dem Mittelalter für eine Ansiedlung attraktiv.
In Erfurt haben sich eine ganze Reihe von überregionalen Fernverbindungen gekreuzt, die vor allem dem Handelsverkehr von den Küsten von Nord- und Ostsee bis zum Mittelmeer gedient haben. Und dazu kommen eben aber auch Fernverbindungen aus dem Westen Europas, in den Osten Europas.
Erfurt war als eines der drei mitteldeutschen Bistümer vom heiligen Bonifatius gegründet worden, 741-42.
Erklärt Karl Heinemeier, emeritierter Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Erfurt, über die Stadtgründung. Als der aus Frankreich stammende Missionar Bonifatius kurz darauf selbst Bischof des bedeutenden Bistums Mainz wurde, verlor Erfurt zwar seine Eigenständigkeit, war aber fortan der wichtigste Standort der Mainzer Kurie an der östlichen Außengrenze des Frankenreiches und übernahm neben religiösen und militärischen auch wirtschaftliche Funktionen. Zahlreiche Klöster und Pfarrkirchen wurden gegründet, es gab einen zentralen Fernhandelsmarkt, auf dem die Dinge des täglichen Lebens und Luxusgüter gehandelt wurden. Reichstage und Synoden wurden hier abgehalten. In das Stadtgedächtnis bis heute eingeschrieben, hat sich im Jahr 1181 der Kniefall des ebenso populären wie aufsässigen Reichsfürsten Heinrichs des Löwen vor dem nicht minder beliebten Stauferkaiser Friedrich Barbarossa im Erfurter Bonifatiuskloster. Dieser international beachtete Akt der Unterwerfung fiel in eine Zeit des wirtschaftlichen Aufbruchs.
Wir wissen, dass in dieser Zeit Handel und Verkehr intensiv zugenommen haben,
meint Karl Heinemeier. Eine Entwicklung, die übrigens exemplarisch war für die allgemeine Stadtentwicklung im Deutsch-Römischen Reich.
Auch anderswo im Reich, gerade in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts, beginnt ein allgemeiner Aufschwung. hängt auch mit einer Bevölkerungszunahme zusammen, die wir überall beobachten können. Die Leute müssen ernährt werden, die Siedlungsflächen werden ausgeweitet und viele, die auch auf dem Lande nicht mehr unterkommen, keinen Platz mehr haben, die drängen jetzt in diese entstehenden Städte. Und auch da nimmt Erfurt einen besonderen Platz ein.
Im 12. Jahrhundert wurde die ganze Stadt umgestaltet. Man hat die Wasserläufe verlegt, man hat eine Befestigung gebaut und das Wasser außenrum geführt und gleichzeitig Gewässer als Industriekanäle durch die Stadt durchgelegt. Und insofern ist wirklich davon auszugehen, dass da quasi die Stadt neu aufgeteilt wurde.
Sagt Dr. Thomas Nietz vom Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie.
Das ist übrigens ein Befund, der sich auch im Kirchenbau widerspiegelt. Da gibt es auch gute Quellen. Jetzt fangen die Leute an, auch die Kirchen in Stein zu bauen. Es war bis dahin Holzbau einfach dominant. Und Steinbau scheint erst im 12. Jahrhundert als Massenphänomen im städtischen Hausbau aufzukommen.
Im Jahre 1251 rief die Gloriosa zum ersten Mal vom neuen Domturm aus zum Gottesdienst. Eine Vorgängerin der noch heute amtierenden Erfurter Hauptglocke von 1461, die als größte freischwingende mittelalterliche Glocke der Welt gilt. Doch nicht nur in Kirchen wurde gebetet. In Erfurt steht bis heute die älteste Synagoge Europas. Dr. Maria Stürzebecher, Kunsthistorikerin und Welterbebeauftragte der Stadt Erfurt.
Die Synagoge hat verschiedene Bauphasen und die älteste Bauphase wird um 1100 angesetzt.
Die frühe Existenz einer jüdischen Gemeinde ist ein weiteres Zeichen für die wirtschaftliche und intellektuelle Kraft der mittelalterlichen Stadt.
Ich denke, dass diese jüdische Ansiedlung und dann später auch die jüdische Gemeinde mit ihren bedeutenden Händlern und auch zum Teil dann auch wichtigen Gelehrten schon eine große Bedeutung für die Stadt insofern hatte, dass die Juden ein großes Netzwerk in ganz Europa hatten und dadurch sozusagen so ein bisschen die Früchte dieses Netzwerks eben auch in die Stadt brachten durch ihre Handelsbeziehungen.
Das Besondere am mittelalterlichen Erfurt: christliche und jüdische Familien lebten Tür an Tür. Es gab kein Ghetto, keine Abgrenzung. Die jüdische Gemeinde war, wie zahlreiche Handschriften zeigen, ein kulturelles Zentrum weit über die Region hinaus und jeder profitierte vom Wissen und der Arbeit des anderen. Bis zum 21. März 1349.
Mit dem Ausbruch der Pest in Südeuropa entsteht das Gerücht, die Juden würden Brunnen vergiften und damit die Pest auslösen.
Berichtet Kunsthistorikerin Maria Stürzebecher. Auch vor der Stadtbefestigung Erfurts macht die infame Verleugnung nicht Halt.
In Erfurt ist es so, dass sich Verschwörer schon Wochen vorher treffen. Mitverschwörer versuchen zu gewinnen, also auch wirklich für dieses Vorhaben dann Werbung machen, sich zum Teil Waffen kaufen. Der Stadtrat versucht, relativ halbherzig das zu unterbinden. Und dann versammelt man sich an einem Schabbat am 21. März, trifft sich an neuralgischen Punkten in der Stadt und greift das Quartier wirklich planmäßig an. Die Männer sind in der Synagoge, werden wahrscheinlich dort erschlagen, das Quartier brennt ab und meines Erachtens überlebt niemand.
In diese Zeit fiel noch ein anderes für die Entwicklung Erfurts zur überregionalen Metropole bedeutendes Ereignis. Die Gründung der Universität durch den Stadtrat im Jahr 1379. Wie schnell sie dank engagierter und reicher Bürger zur Blüte kam, zeigte sich im Jahr 1412 durch
die Stiftung des Amplonius Rating de Berca, also aus Rheinberg, das Collegium Amplonianum, wo er auch diese berühmte Bibliothek hingestiftet hat. Also seine Bibliothek, die er katalogisiert hatte und ausdrücklich fürs Studium gegeben hat, mit einer sehr interessanten Regel versehen hat, nämlich jeder, der da studiert, muss auch wenigstens ein Buch dann hingeben, wenn er fertig ist, sodass diese Bibliothek sich immer weiterentwickelt hat.
Berichtet Sabine Schmolinski, Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Universität Erfurt. Die Universität, an der später übrigens auch Martin Luther studierte, prägte von da ab für 460 Jahre lang das Geistesleben der Stadt.
Die Strahlkraft entwickelt eine Universität dann dadurch, dass Magistri als Lehrende an sie kommen. Und beispielsweise ist für Erfurt eine Beziehung hin zur Pariser Universität feststellbar, in dem Sinne, dass Magistri oder auch Doktoris aus Paris gekommen sind. Und hier Lehre gemacht haben.
Spätestens mit dem Aufstieg Leipzigs zur geschützten Messestadt begann Erfurts Stern in der frühen Neuzeit zu verblassen. Bis 1802 stand die zunehmend provinzieller werdende Stadt, die es nie ganz zur freien Reichsstadt gebracht hatte, noch unter der Aufsicht von Mainz. Danach wurde sie ein Teil des Königreichs Preußen. Künftig soll eine Ausstellung die Entwicklung der Metropole dokumentieren. So plant es das Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas für einen noch nicht benannten Zeitpunkt. Der Erfurter Judeneid aus dem Jahr 1200, eine der ältesten überlieferten Handschriften überhaupt, wird dort sicher ebenso zu sehen sein wie der Erfurter Goldschatz, den ein verzweifelter Kaufmann am Vorabend des Pogroms in seinem Keller versteckt hat und der erst 1998 bei Bauarbeiten zufällig gefunden wurde. Für Historikerin Sabine Schmolinski ist die wissenschaftliche Arbeit an der Geschichte Erfurts aber immer für Überraschungen gut.
Heben Sie einen Stein in Erfurt und es öffnet sich ein Zeitenfenster sehr weit hinunter und da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun.